Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am besten gut und selber.
Och, muss. Das Sommersemester hat sich eingegroovt, ne? Die Temperaturen steigen und der 1. Mai steht vor der Tür. Es könnte also schlimmer sein.
Ah, 1. Mai, so mit Maibaum und tanzenden Mai und so weiter. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Und überhaupt, also mal ehrlich unter uns, Maibaum stellen ist doch etwas für Junggesellen und du bist ja verheiratet, oder?
Das stimmt und ich muss auch gar keinen Maibaum mehr stellen, sondern ich warte, dass vielleicht bei meiner Tochter mal einer gestellt wird.
Das heißt, du stehst hinterm Fenster und verjagst die liebestollen Junggesellen.
Ja, so schlimm ist nicht. Die Schrotflinte bleibt im Schrank. Aber als Westfale ist mir das mit den Liebesmaien ja ohnehin so ein bisschen fremd. Ne? Also mit diesen kleinen Birken. Also bei uns, wenn da der 1. Mai gefeiert wurde in den Dörfern, dann wurde da ein Maibaum aufgestellt. Der wurde dann geschmückt und gemeinsam irgendwie aufgerichtet. Und natürlich bewacht, selbstverständlich, weil der wurde ja auch geklaut, ne, so wie das hier dann mit den Birken passiert. Aber das mit den Birken an jeder Ecke, das kenne ich tatsächlich nur aus dem Rheinland.
Ja, es war bei uns früher schon ein großes Ding. Also ich habe das natürlich auch gemacht, aber ich weiß, so weiter raus noch auf dem Land hat das nochmal mehr Tradition und Regeln und so weiter. Und ja, ist eigentlich schon irgendwie eine ganz, ja, ich sag mal, romantische, eigentlich ganz schöne Tradition, ne? Die bunten Bänder, Herzen und so weiter, diese ganzen ungeschriebenen Regeln.
Romantisch?
Ja, sicher, Holger.
Also jetzt mal im Ernst, ne? Also wir haben das ja hier auch schon mal öfter diskutiert in der Arbeitsgruppe, weil wir da auch Leute aus dem Rheinland haben. Den Maibaum vor die Tür stellen, das geht ja noch, ne? Mhm. Aber diese regionale Tradition der Maigesellschaften und die Versteigerung der unverheirateten Frauen zum Tanz in den Mai.
Findest du das Versteigern anachronistisch?
Einfach? Das ist total archaisch. Ich komme mir manchmal vor wie im Mittelalter. Ich habe tatsächlich erst vor 10 Jahren hier in der Diskussion gelernt, dass es überhaupt noch Maigesellschaften gibt. Und diese Versteigerung zum Tanz in den Mai, dass das absolut üblich ist, wenn du hier Köln nach Westen verlässt und vor der Eifel nicht halt machst.
Ja, also gibt es bei uns im Dorf, direkt vor meiner Haustür auch. Die haben dieses Jahr, glaube ich, 577. Maifest.
Ja, Mittelalter halt.
Ja, ich muss gestehen, ich war nie in der Maigesellschaft. Da waren auch Menschen wie ich eher ungern gesehen, glaube ich, damals. So langhaarige Leute vom hier Studierende und so weiter. Nee, aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür. So bei, wie du das beschreibst, klingt es jetzt mehr nach billigem Ausverkauf. Ich finde, ganz so schlimm ist es nicht.
Naja, aber es gibt immer noch die Versteigerung. Ne? Es treffen sich die Junggesellen und ersteigern unverheiratete Frauen. Gut für den Tanz in den Mai, aber Mann kauft Frau. Punkt.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht meine Welt, aber ich mache jetzt mal hier so den Traditionsanwalt. Also du ersteigerst so gesehen das Recht, mit deiner Herzensdame in den Mai zu tanzen. Das ist jetzt kein Menschenhandel und sorry, jegliches Vereinswesen, ob Fußballverein oder Maigesellschaft, da geht es halt ums Saufen in meinen Augen. Hat er nicht gesagt.
Das mag sein. Andererseits kannst du bei der Maigesellschaft dann hinterher auch noch den Sack ersteigern.
Den was? Das ist mir jetzt auch neu.
Den Sack. Da sind die Frauen drin, die keiner haben wollte. Die Alten, die Hässlichen, die Selbstbewussten vielleicht. Ne? Und kannst mir erzählen, was du willst. So richtig zeitgemäß ist das irgendwie nicht.
Ja, gebe ich zu. Also auch ich, wie gesagt, stelle mir da so einige Fragen, auch wenn ich so ein gewisses Verständnis für Traditionen habe. Ja, aber so ist es halt, ne? Das ist hier so regional und so Maibaumstellen finde ich es auch wirklich noch was anderes. Traditionen haben jetzt auch so gesehen keine wirkliche Funktion, da hast du schon recht. Und ist althergebracht, es passt nicht immer unbedingt ins aktuelle, aufgeklärte Weltbild. Ja, okay.
Ja, als Großstädter kann man das ja sagen, ne? Mit den Dorftraditionen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich mich irgendwie mehr darüber gewundert habe, dass das noch gibt oder dass die Frauen das total okay finden. Ich bin jetzt kein Vorreiter der Emanzipation, aber irgendwie fand ich das doch ein bisschen befremdlich. Und als Kind des Ruhrgebietes gab es für mich am 1. Mai ohnehin eher Demo und Kundgebung statt Tanz in den Mai. Von daher, ne, Tag der Arbeit, verstehst du?
Ja, so hat jede Region ihre Tradition. Du hast dafür bestimmt Tauben gezüchtet, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, ne?
Nee, aber ich kannte welche, die das gemacht haben. Und da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Podcast-Folge.
Mai-Tradition?
Nee, Regionen. Okay. Also die Grundvorlesung bei uns, ne, jetzt im Sommer heißt ja Humangeografie und da speziell dann Wirtschaft und Regionalentwicklung. Und da dachte ich mir, Wir schauen uns den Begriff Region und Regionalität mal genauer an.
Ja, das klingt doch ganz gut. Ich meine, regional ist ja auch so ein Label, ist in aller Munde, vor allem so regionale Lebensmittel und so weiter.
War klar, dass man den nicht liegen lassen kann. Gut, aber in aller Munde ist das Thema eben noch nicht, sonst müsste sich der Kollege Vollmann ja nicht im Ernährungsrat hier in Köln einsetzen für mehr Regionalität.
Also tut das der Alex?
Ja,
dann hau mal raus, was es so mit Region auf sich hat hier.
Region, ja. Also eine Region ist, das ist jetzt, also streng genommen.
Ach komm, jetzt erzähl mir nicht, dass das schon wieder schwierig ist zu definieren. Ne? Wieso muss in der humanen Geografie alles schwierig sein? Und der eine hat so definiert, der andere so. Könnt ihr euch einmal ein nettes Klassifizierungssystem überlegen? Ein Stein ist ein Stein, Punkt. Ne? Also
ja, genau.
Mit Grenzen und Regeln, das kriegt ihr doch bestimmt auch hin, Holger.
Ja, komm. Ja, und eine relative Datierungsmethode ist eine relative Datierungsmethode. Ich
absolut.
Weiß nicht genau, wann es war, aber zwischen Urknall und heute auf jeden Fall irgendwann.
Ja, richtig eingeordnet, ja.
Na gut.
So, jetzt werden Sie aber unverschämt, Herr Kretschmer. Ich möchte jetzt zumindest eine eventuelle Annäherung einer Definition hören.
Hm? Ja, kann man machen. Natürlich gibt es eine Definition für den Begriff Region. Nehmen wir zum Beispiel die Definition der Akademie für Raumordnung und Landesplanung. Dann kann man da lesen, wenn die das so aufschreiben, der Begriff Region wird je nach dem wissenschaftlichen, politischen, kulturellen oder sozioökonomischen Kontext unterschiedlich definiert und interpretiert.
Okay, stopp. Das ist jetzt echt doch keine Definition, sorry. Also wenn man da noch so weit interpretiert. Eine Definition sollte doch eigentlich, auch wenn es mehrere gibt, vielleicht eigentlich eindeutig sein. Und das, was du sagst, ist schon im ersten Satz ein Eingeständnis, dass es keine richtige Definition gibt, wenn ich das so sagen darf.
Stimmt. Und deshalb geht die Definition auch noch weiter. Nämlich, es besteht Einigkeit, dass es keine allgemeingültige Universalregion gibt, sondern dass Regionen merkmals- und zweckspezifische Konstrukte sind.
Okay, also mit anderen Worten, eine Region braucht ein gemeinsames Merkmal und oder einen gemeinsamen Zweck, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Also etwas, was die Region verbindet. Mhm. Was könnte das sein? Keine Ahnung, hast du ein Beispiel gerade?
Klar, parat? Wein.
Ja klar, Alkohol, Wein. Bisschen ausführlicher oder ein Beispiel?
Rotwein.
Okay, Rotwein macht eine Region?
Nee, aber Weinanbaugebiete werden ja gerne schon mal als Region bezeichnet.
Ja, okay.
Das Médoc in Frankreich, nördlich von Bordeaux zum Beispiel, zusammenhängendes Weingebiet, in dem Wein angebaut wird und vermarktet. Merkmal, Wein, Zweck, Vermarktung, Qualitätssicherung und also Zeug. Aber es gibt natürlich auch noch andere Merkmale, die eine Region begründen können, Tourismus zum Beispiel. Dann gibt es eben eine Tourismusregion.
Okay, ne? Ja. Aber wie entsteht das? Das ist jetzt ja ein Konstrukt und wird jetzt ja nicht nur von irgendeiner PR-Agentur irgendwie so eine Region konstruiert. Wer macht das? Mhm. Das hat doch Tradition, oder?
Ja, das hat Tradition. Das kommt darauf an, wen du fragst. Na, manche Regionen sind ja auch künstlich. Aber da kommen wir zum dritten Teil der Definition der Akademie für Raumordnung und Landesplanung. Regionen sind nicht nur nicht universell und brauchen gemeinsame Merkmale oder Zwecke.
Doppelte Verneinung, ja.
Aufgepasst hier, ne? Sondern die Regionsbildung erfolgt unter empirisch-analytischen oder normativ-programmatischen Aspekten sowie mit Ähnlichkeits- und Verflochtenheitsprinzipien.
Okay.
Ja gut, das heißt, eine Region kann aufgrund von empirisch-analytischen Befunden gebildet werden oder sie wird gesetzt. Also normativ-programmatisch.
Normativ-programmatisch.
Ja.
Problematisch.
Sorry. Problematisch, nee, programmatisch. Normativ-programmatisch heißt, dass irgendjemand mal festlegt, was eine Region ist, wo die Grenzen verlaufen und wer dazugehört und wer eben nicht. Mhm. Im Alltagsgebrauch sprechen wir von einer Region ja eigentlich immer dann, wenn wir irgendwie was meinen, was ein bisschen größer ist als ein Ort. Ja, also eine Stadt oder ein Dorf oder was auch immer. Also was Lokales und der nächstgrößeren Einheit, zum Beispiel einem Bundesland. Danach wird es aber dann auch schon schwierig, denn letztlich kann jedes Merkmal eine Region begründen.
Also zum Beispiel auch administrative Grenzen.
Das scheint mir so das Gängigste zu sein. Erstmal zu sagen, okay, wir haben schon Städte, Gemeinden, fassen die irgendwie dann zu einer Region zusammen. Das scheint auch irgendwie das Nachvollziehbarste und vielleicht auch Eindeutigste zu sein. Allerdings ist das dann auch immer konfus, wenn wir uns so die unterschiedlichen administrativen Ebenen angucken.
Mhm. Auf welcher Ebene sind wir jetzt da?
Ja gut, wenn wir oben anfangen, ne, dann gibt es eine Regionalplanung zum Beispiel. Da steckt das Wort Region ja auch drin. Auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene und bei der Kommune. Wobei die Kommunen sich dann an der Regionalplanung noch beteiligen.
Also, ja, verstehe ich jetzt administrative Strukturen, aber ich habe da jetzt nirgendwo den Begriff Region rausscheinen hören hier.
Also erstmal nicht. Erstmal nicht. Aber da kommen wir jetzt noch zu. Wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, auf europäischer Ebene haben wir in der Regionalentwicklung den Begriff der Nutz, also NUTS-Klassifikation. Mhm. Das leitet sich aus dem Französischen ab. Nomenclature de Unité Territoriale Statistique oder so ähnlich. Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Also es ist eine statistische Abgrenzung. Danach werden zum Beispiel Fördergelder für die Regionalentwicklung verteilt. Das ist zwar statistisch ganz gut zu gebrauchen, aber wenn wir uns jetzt die nationale Ebene darunter angucken, dann wird es doch wieder unübersichtlich, weil da zum Beispiel auch die Bevölkerungsverteilung eingeht in Europa und die ist halt doch sehr unterschiedlich und deswegen als Faktor des Zuschnitts für Regionen so, naja.
Ja, das erinnert mich jetzt ein bisschen an, was wir auch schon mal in einer Folge hatten, die Abgrenzung der Stadt, ne? Dass in Norwegen zum Beispiel vieles mit Einwohnern ab 200 Menschen schon als Stadt gilt, wohingegen das bei uns etwas anders aussieht und es ja nicht auch nur nach Einwohnern definiert ist.
Genau, das stimmt und deshalb bleiben wir mal in Deutschland jetzt so im weiteren Verlauf. Da ist das ein bisschen übersichtlicher, wenn auch von Bundesland zu Bundesland dann wieder unterschiedlich. Aber wir haben den Nationalstaat, also den Bund, wir haben die Bundesländer und wir haben die Kommunen.
Und keine Region.
Stimmt. Bei uns gibt es zwar eine Regionalplanung in Deutschland und es gibt auch Regionen, aber es ist nicht so wirklich eine statistische Einheit auf nationaler Ebene. Wir haben eben lange schon diesen Dreiklang aus Bund, Land, Kommune. Und deswegen gab es auch nie so richtig Bestrebungen, das war so in den 1980er, 1990er Jahren, als die Regionalität und der Regionenbegriff in der Politik ziemlich en vogue war, da gab es nie wirklich Bestrebungen, sowas hier einzuführen. Man hat das dann auch zwar gemacht, aber nicht so wie zum Beispiel in Italien oder Frankreich. Also das sind ja Länder, die deutlich zentralistischer sind und oder zumindest waren. Und die haben dann tatsächlich als Verwaltungseinheit noch Regionen eingeführt, was dann tatsächlich eine eigene administrative Einheit mit eigenen Befugnissen und eigenen Kompetenzen ist und damit eben quasi so eine gewisse Zentralisierung gemacht. Und da ist das sicherlich auch sinnvoll, wenn man denn Dezentralisierung für sinnvoll hält.
Ja, ja, verstehe. Also ne, Region Rheinland gibt es jetzt nicht in administrativer Hinsicht weder die Kommune noch das Bundesland. Ja, aber du hast eben gesagt, es gibt ja trotzdem Regionen oder ich habe gerade ein Beispiel genannt, es gibt ja auch Regionalentwicklung in Deutschland.
Genau, wir machen auch eine Regionalentwicklung und die sitzt quasi zwischen Kommune und Land, wenn man so will. Ich habe schon gesagt, das ist aus den 1980er Jahren. Mhm. Denn auch bei uns fand man das irgendwie ganz nett, zwischen Bundesland und Kommune noch eine weitere Einheit zu haben. Ne? Auch wenn man die vielleicht nicht so stark verankert hat, wie das in anderen Ländern der Fall war. Aber da geht es dann auch schon wieder los. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 5 Regierungsbezirke und hat erstmal gesagt, okay, dann nehmen wir die mal. Und in Thüringen ist, glaube ich, da gibt es aber über 20 Regionen, die man da irgendwie administrativ abgegrenzt hat.
Also, im kleinen Thüringen, okay. Mhm. Also, das ist jetzt administrativ, aber du hast ja gesagt, in der Definition geht es ja auch um empirisch-analytische Aspekte, jetzt nicht nur, wie das in der Verwaltung organisiert ist.
Genau, und wie in der Wissenschaft üblich, geht da alles und es wird noch diffuser.
Ich hatte es befürchtet, ja, okay, ich bin gespannt.
Nehmen wir zum Beispiel die Automobilregion Stuttgart. Mhm. Ja, das Kriterium, sagt man vielleicht, es gibt besonders viele Betriebe der Automobilindustrie, es gibt Zulieferer und so weiter. Da gibt es dann auch die Verflechtung zwischen den Betrieben, auch das kam ja in der Definition vor, die sich da in dem Raum konzentrieren, weil sie von einer Nähe zueinander wirtschaftliche Vorteile haben oder sich zumindest wirtschaftliche Vorteile versprechen.
Ich erinnere mich ganz dunkel an den Begriff Agglomerationsvorteile, richtig?
Genau, den gibt es, Agglomerationsvorteile. Manchmal bilden sich da sogar Cluster.
Cluster?
Anderes Thema, neue Folge.
Okay, danke.
Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Metropolregionen, wo sich Städte quasi so als Metropolregionen zeichnen oder zusammenschließen oder eine Stadt und ihr Umland sich als Metropolregion betrachten, zum Beispiel in Hamburg oder das Ruhrgebiet.
Ist jetzt ja schon wieder so ein bisschen administrativ. Wie grenze ich das denn jetzt ab?
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil da unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen können. Oft ist der Übergang tatsächlich auch fließend und es gibt gar nicht so eine Linie. Also es ist mal ein Professor hier oder ein Mensch, der Professor werden wollte, bei seinem Vorsingen gefragt worden, wie man sich denn so eine Metropolregion vorstellen soll. Ist da so eine Linie, über die ich gehe, wenn ich da jetzt in die Metropolregion will? War eine Frage von einem physischen Geografen selbstverständlich und damit ziemlich unverschämt.
Bitte.
Die gibt es natürlich nicht. Denn letztlich sind auch solche Metropolregionen konstruiert aufgrund von bestimmten Kriterien oder eben administrativen Grenzen. Letztlich ist das alles immer ein Aushandlungsprozess, wenn eine solche Region entsteht. Also wenn sie jetzt nicht gesetzt wird. Ne,
also sind wir hier quasi in der Humangeografie auf dem Bazar und wer bietet, kriegt die Region. Oder?
Ja, nur der Bazar heißt bei uns Konstruktivismus, deutlich
das
cooler.
So klug direkt, ja.
Wir erinnern uns da vielleicht an Folgen, die wir schon mal hatten. Raum wird vom Menschen gemacht. Eine Tourismusregion zum Beispiel ist ja ein Zusammenschluss unterschiedlicher Kommunen, die im Tourismus aktiv sind, die sich dadurch besser vermarkten wollen. Und dieser Zusammenschluss braucht eben auch Kriterien, die dann die Region ausmachen.
Ja, also nach der Definition ist es dann zumindest eins.
Genau, meistens sind es mehr. Also wenn Sie jetzt, keine Ahnung, ein Skiliftkarussell irgendwie... Da schließen sich dann unterschiedliche Betriebe zusammen, ne? Aber die bilden dann unter Umständen auch eine Skiregion oder dergleichen. Leider bleibt es da in der Regel nicht bei und man einigt sich dann auf eine Abgrenzung nicht oder es spielt eine Rolle, welche Akteure tatsächlich auch aktiv sind, denn das ist nicht nur die Politik, sondern es sind auch die Städte und Gemeinden und es sind unter Umständen auch ja andere Akteure, also Wirtschaftsunternehmen, die bei der, wenn man jetzt aktiv so eine Region abgrenzt und vielleicht die zu Marketingzwecken benutzen will, was da eine Rolle spielt. Also es gibt eben auch, und das war ja auch in der Definition, je nachdem, welche Perspektive man betrachtet, können das auch ökonomische Aspekte sein, die da eine Rolle spielen.
Ja, davon will ich jetzt mal ausgehen. Ne? Da geht es ja auch vermutlich darum, was vom Kuchen abzuhaben. Also wenn ich jetzt hier eine Fernsehproduktion in Hürth habe, dann würde ich mich auch als Medienstandort Köln da mit belabeln quasi. Ne?
Genau, einerseits das. Andererseits ärgern sich die Kölner, dass sie die Gewerbesteuereinnahmen nicht bekommen. Ja, und die Frage ist auch immer, wie groß ist denn eigentlich der Kuchen und wie viele wollen davon etwas ab? Gerne beruft man sich dann auch so auf historisch Gewachsenes. Also vielleicht auch Sprachräume oder so Geschichten. Daraus ergibt sich aber dann die Frage, wie versteht eigentlich die Bevölkerung, die ja auch noch eine Rolle spielt in der Region, eine Region? Ich kann sicherlich nicht über so historisch gewachsene Strukturen dann eine Region in einem anderen Zuschnitt drüber stülpen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt ein Beispiel, ne? Köln mag geologisch zum Niederrhein gehören, aber du kannst den Kölnerinnen und Kölnern ja mal erzählen, dass sie zum Niederrhein gehören.
Besser nicht.
Ja. Allein fußballtechnisch ist das schon undenkbar und da kannst du eben vermutlich noch kein Marketing mitmachen und da siehst du schon, wie schwierig tatsächlich es sein kann, so eine Region auch zu etablieren.
Ja, wo du sagst Fußball, ich denke jedes Mal, ne, ganz spannend, jetzt nicht unser guter FC Köln, aber Borussia Mönchengladbach, die Nummer 1 vom Niederrhein. Der Niederrhein ist verdammt weit weg von Mönchengladbach, aber versteht sich im weiteren Sinne demnach als Teil des Niederrheins. Ja, bevor wir jetzt hier auf COP-HTS machen, ich fasse mal kurz zusammen. Also eine Region ist kein gegebener, sondern ein gemachter Raum. Die Region kann nach wissenschaftlichen, politischen, kulturellen, sozioökonomischen, historischen Kriterien abgegrenzt werden. Und wie ich das mache, das hängt aber dann vom Kontext ab. Also ganz ehrlich, ja, verstehe ich, aber ist so ein bisschen, so wie ich gerade möchte, ist es so ein bisschen schwammig und vage. Sorry, wenn ich das so aus meinem naturwissenschaftlichen Standpunkt her sage. Ich bleibe gerade noch kurz bei deinem Beispiel Köln, also geologisch Niederrhein. Kulturell würde ich sagen Region Rheinland. Ne? Überall da, wo man Maibäume setzt, scheint das eine Definition des Rheinlands zu sein, plus Karneval, plus ja, Begeisterung für den FC, wie auch immer. Aber so gesehen kann ich auf verschiedenen Ebenen jetzt die Region definieren, benennen, als jetzt auch Medienstandort Köln oder Medienregion Köln, wie auch immer, das wäre im Prinzip alles legitim.
Ja, wenn es denn da auch eine Anerkennung zu gibt.
Ja.
Und dass das quasi mitgetragen wird.
Also ich kann es nennen, wie ich es möchte, aber wenn keiner diesen Begriff mitträgt oder fühlt, dann ist es halt auch einfach ein Hirngespinst so gesehen.
Genau, also eine Region muss mitgetragen werden und Ehrmann et al., die sprechen auch gerne von der Region als Phantom. Ne, weil man gruselt sich vielleicht ein bisschen davor. Man, es ist auch irgendwie, es ist tot, es ist nicht tot, es ist da, es ist nicht da. Das ist tatsächlich, glaube ich, in deren Buch Die Region, eine Begriffserkundung heißt das. Ist quasi eine Auflistung unterschiedlicher Ideen zur Region. Und in der Einleitung sagen die direkt, wir können es gar nicht abgrenzen. Und aus ihren Diskussionen selber haben sie das Beispiel, es gleicht im Prinzip, oder die Abgrenzung einer Region gleicht im Prinzip dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Ich kann mir jetzt ganz lange Gedanken darüber machen, wie mache ich das eigentlich, und so statt den Pudding zu essen.
Ja, also, es klingt nach einem echt guten Vergleich, und ja, so steht das also irgendwie nebeneinander. So ein bisschen kollektive Selbstfindung, wer sind wir als Region?
Ja, und wer sich da jetzt tatsächlich ein bisschen intensiver mit befassen möchte, der kann natürlich mal in die Lehrbücher zur Regionalentwicklung gucken. Da werden wir sicherlich auch noch was verlinken in den Shownotes oder eben tatsächlich in dem gerade genannten Buch. Da sieht man einfach, wie vielfältig und wie problematisch tatsächlich dieser Begriff ist. Genauso wie, wenn wir jetzt von regionalen Lebensmitteln sprechen, ne, da sagt ja auch jeder, meine Lebensmittel sind regional. Und wenn du dann dahinter guckst, ist jetzt regional ganz Nordrhein-Westfalen, ist regional Westdeutschland. Und was damit auch noch einhergeht, ist die Frage, ob Regionalität, wenn ich das so groß mache, in der Abgrenzung, westdeutsches Fleisch zum Beispiel, ist es dann überhaupt noch sinnvoll, das zu kaufen, wenn ich zum Beispiel am Rand der Region wohne und aus meine Produkte oder was auch immer aus einer ganz anderen Region viel auf einem viel kürzeren Weg oder viel besser bekommen könnte.
Ja.
Also von daher sieht man gerade dieser Regionalitätsbegriff in der Lebensmittelerzeugung, da muss man schon aufpassen, dass man unter Regionalität dann auch tatsächlich einen sehr begrenzten Bereich versteht.
Ja, ich glaube, ich verstehe das Problem immer mehr, weil auch, das ist mir jetzt gerade nochmal klar geworden, du sagst mit Lebensmitteln, wie ganz bewusst auch mit diesem Begriff gespielt wird. Also dass das durchaus auch ein Tool ist für Vermarktung, wie auch immer. Ja, würde ich sagen, auch Tourismusregionen im positiven wie vielleicht auch opportunistischen Sinne jetzt hier bei Lebensmitteln, das benutzt wird.
Also wer sich damit wirklich beschäftigen will mit Regionen, der kann da, wie gesagt, noch etwas tiefer eintauchen und sich diese ganzen Unterschiede mal klar machen und muss aber dann auch damit leben, dass sich das vielleicht nicht so gut abgrenzen lässt.
Tja, schönes Schlusswort, Holger. Demnach leg dich jetzt in der Weihnacht auf die Lauer, ob mit oder ohne Schrotflinte.
Ich habe gar keine Schrotflinte. Aber vielleicht kann ich mir so eine Nerf-Kanone von meinem Sohn leihen. Also diese mit diesen Styroporfallen.
Ah, kennst du nicht? Okay. Nee, kenn ich nicht. Nee, das ist nicht Thema gerade bei
verlinken, mir. Verlinken wir euch mal noch ein paar Videos
zu, okay, auf YouTube. Alles klar. Gut, dann vielen Dank dir und
ja, bis zum nächsten
Mal. Ciao.